Jerusalem wird hier verglichen mit einer Frau. Das braucht uns nicht so ferne zu sein, dieser Gedanke, denn das Wort Stadt auf Deutsch ist ja auch weiblich, die Stadt. Und so ist es auch auf Hebräisch, Ha'ir, ist weiblich. Und darum werden Städte in der Bibel oft mit Frauen verglichen. Also hier Jerusalem, eine Frau, aber wir haben auch schon gelesen von der Stadt Samaria in Vers 46. Sie wird genannt hier deine größere Schwester. Dann auch wird gesprochen über deine kleinere Schwester, Sodom, am Ende von Vers 46. Und in Vers 57 wird über die Töchter Syriens, die Töchter der Philister gesprochen. Das sind die Städte in Syrien, die Städte im Gazastreifen. Das sind die Töchter der Philister. Also das hilft uns mal, überhaupt zu verstehen, warum eine Stadt als Frau gesehen wird. Aber dieser Gedanke geht hinüber bis ins Neue Testament, denn da wird ja auch die Gemeinde wird beschrieben als die Frau von Christus und wird genannt das neue Jerusalem, Offenbarung 21. Und die falsche Kirche in der Stadt mit sieben Hügeln, die wird bezeichnet als die Hure Babylon in Offenbarung 17. Es mag überraschen, dass hier gesagt wird in Hesekiel 16,3, dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Aber Israel stammt doch nicht von den Kanaanitern ab. Warum wird denn Jerusalem hier als Tochter eines amoritischen Vaters und einer hethitischen Mutter beschrieben? Hat da jemand eine Idee?
Jerusalem bestand doch schon, denn David hat doch Jerusalem erobert.
Natürlich, es geht eben um die Stadt.
Ja.
Ganz genau. Die Stadt war eine kanaanitische Stadt. Und gegründet wurde sie im dritten Jahrtausend vor Christus schon. Den ältesten Bericht über Jerusalem finden wir in 1. Mose 14. Da sind wir ums Jahr 2000 herum. Die Zeit von Abraham. Es gab da einen großen Nahostkrieg. 4 Könige gegen 5 Könige. Und Abraham wurde in diesen Krieg verwickelt. Und nach seinem gewaltigen Sieg liest man, was geschehen ist in 1. Mose 14, Vers 17. Manfred, kannst du mal kurz lesen?
Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal.
Ja, jetzt kommt's.
Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
Ja. Also Abraham kommt nach Salem und trifft da den kanaanitischen König Melchisedek. Salem ist die Kurzform von Jerusalem. Jerusalem heißt Gründung des Friedens und Salem heißt einfach Frieden. Das ist also eine Kurzform, die auch später noch verwendet wird, zum Beispiel in Psalm 76, Vers 2, wird Jerusalem Salem genannt. Was nun auffällt, dieser kanaanitische König von Jerusalem, was war das für ein Mann? Ja, der kannte den wahren Gott und segnet Abraham und er nennt Gott den Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und Abraham realisierte sofort, dass er den gleichen Gott anbetet. Abraham gab von der ganzen Kriegsbeute 10% diesem Melchisedek. Das ist also eine ganz erstaunliche Urgeschichte von Jerusalem. In der Frühzeit, also bevor es das Volk Israel überhaupt gab, gab es da schon den Glauben an den einen wahren Gott. Das war aber eine Ausnahme, denn die Kanaaniter, auch in der Zeit von Abraham, waren massive, perverse Götzendiener. Und das hilft uns zu verstehen, wenn in unserem Kapitel Hesekiel 16 so viel gesprochen wird über Hurerei. Was ist das? Was ist da genau darunter zu verstehen? Wir schlagen auf die ersten zwei Gebote der 10 Gebote des Dekalogs. In 2. Mose 20 da finden wir das Bündnis, das Gott mit Israel am Sinai gemacht hat. Die ersten beiden Gebote dieses ganzen Vertrages lauten so. Peter, kannst du das lesen? 20,1 bis 5.
Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe, der ich dich herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten.
Jawohl, das sind die ersten zwei Gebote. Das erste Gebot heißt also kurz gesagt:
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir. Der Befehl ist dann, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite Gebot, kurz gesagt, keine Götzenbilder. Ob das nun dreidimensional oder zweidimensional ist, das kommt überhaupt nicht drauf an. Ich sage das nur, weil in der griechisch-orthodoxen Kirche, da haben die Ikonen sind ja nur zweidimensional. Und die griechisch-orthodoxe Kirche lehnt ja diese dreidimensionalen der katholischen Kirche ab. Aber das macht den Braten nicht heiß. Ja, man staunt, wenn man einmal Dogmengeschichte studiert von der griechisch-orthodoxen Kirche, mit welchen hochphilosophischen Kniffs und Tricks sie zu beweisen suchen, dass die Ikonenverehrung kein Götzendienst sei. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Aber man muss gar nicht so hochphilosophisch darüber reden. Diese biblischen Gebote sind ganz klar. Keine anderen Götter und keine Bilder verehren und anbeten. Ja, und Israel ist ja damals am Sinai mit Gott in einen Bund getreten. Und darum bedeutet das Verehren eines anderen Gottes oder das Verehren von Götzenbildern bedeutet in der Sprache der Bibel Hurerei, Ehebruch. Aber es kommt noch etwas dazu, wenn jetzt so oft gesprochen wird in Hesekiel 16 über die Hurerei Jerusalems, dann ist es einerseits eben dieses Verehren von anderen Göttern und Götterbildern, aber in der kananitischen Religion spielte die Tempelprostitution eine ganz zentrale Rolle. Baal war ja einer der Hauptgötter der Kananiter, ein Fruchtbarkeitsgott, also der Blitz- und Regengott. Und weil man im Nahen Osten so abhängig ist vom Regen, ist der Mensch sehr leicht verführt, irgendwelche Rituale durchzuführen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Und das haben die Kananiter gemacht. Die haben also rituelle Prostitution geübt, um damit die Götter, und insbesondere Baal, dazu zu bringen, dass er dem Erdboden Fruchtbarkeit verleiht. Also es ist unglaublich, diese Perversion. Und Jerusalem, als sie dann eben schon die Stadt Gottes war, ist ja in diesen kanaanitischen Kult noch und noch verfallen. Und das wird hier so in schockierender Sprache eben angesprochen, Hesekiel 16, um zu zeigen, wie abgrundbösartig das ist, was Israel, was Jerusalem getan hat. Aber wie gesagt, also bereits in der Zeit von Abraham war da ein ganz gottesfürchtiger König, aber das war nur so ein Ausschnitt aus in dieser Zeit, wo das so gut war. Aber normalerweise die Kanaaniter waren perverse Götzendiener. Nun, aber eben die Stadt, der Ursprung Jerusalems, geht zurück ins dritte Jahrtausend, also noch vor Abraham. Und da wird deshalb gesagt in Hesekiel 16,3, dein Ursprung ist aus dem Land der Kanaaniter, dein Vater war ein Amoriter. Die Amoriter waren der Hauptstamm der kanaanitischen Völker. Und die Hethiter, was war das für ein Volk? Ist nicht bekannt. Die Hethiter sind ein indogermanisches Volk. Die hatten ihre Hauptstadt in der heutigen Türkei. Bogatskoi wurde ja erst anfangs des 20. Jahrhunderts ausgegraben. Ja, es war sogar so, lange hat man in der liberalen Theologie gesagt, die Erwähnung der Hethiter in der Bibel, das beweist, dass die Bibel eben ein unhistorisches Buch ist. Es gibt nämlich überhaupt keine Hinweise, dass es ein hethitisches Volk jemals gegeben hätte. So wurde in der liberalen Theologie argumentiert. Und dann wurde anfangs des 20. Jahrhunderts Bogatskoi ausgegraben und man hat gesehen, dass die Hethiter eines der ganz großen und mächtigen Völker des Nahen Ostens waren. Und sie waren besonders in militärischer Hinsicht führend. Sie haben auch oft Offiziere aus anderen Völkern im Nahen Osten ausgebildet. Und es gab einen Ableger der Hethiter, gab es auch in Kanaan. Und darum findet man schon Abraham, der in Kontakt kommt mit den Hethitern. Und so war also Jerusalem in der Urzeit, hatte sie also zu tun mit amoritischen und hethitischen Bewohnern. Das war ihr Ursprung, ihre Geburt. Und dann wird so schön die Geburt beschrieben, das heißt so schön, so eindrücklich, ganz schön ging es nicht dazu. Es wird ja erwähnt in Vers 7, der Nabel wurde nicht abgeschnitten. Ist ja ganz wichtig, dass man das sofort macht, nach der Geburt. Dann wurde das Kind nicht im Wasser gebadet, mit Salz, eben zur Desinfektion. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wurde nicht gewickelt, niemand schaute mitleidig auf dieses Kind. Mit anderen Worten, Jerusalem war eine vernachlässigte Stadt ohne Bedeutung. Aber es verging eine Zeit und Gott sagt in Vers 6, da ging ich an dir vorüber. Und also in der Frühzeit ging Gott noch an Jerusalem vorüber und ließ sie einfach mal so stehen. Aber Vers 7 erklärt dann, Jerusalem wuchs, also die Zeit verging, und es kam die Zeit der Schönheit und die Zeit der Liebe. Und schließlich trat Gott mit Jerusalem in einen Bund ein. Vers 8. Welche Zeit war das nun geschichtlich? Das war die Zeit von David. David eroberte nämlich Jerusalem um 1004 vor Christus. Darum wird ja heute gefeiert, 3000 Jahre Jerusalem, jüdische Hauptstadt. Jerusalem ist aber viel älter, eben mehr als 4000 Jahre alt. Aber 3000 Jahre war sie jüdische Hauptstadt. Also um 1004 hat David diese kleine Stadt am Südabhang des Berges Moria erobert und durch prophetische Offenbarung ist ihm mitgeteilt worden, dass das nun die auserwählte Stadt Gottes sein soll. Dazu können wir etwas lesen aus Psalm 132. Über die Auserwählung von Jerusalem oder Zion, wie die Stadt auch genannt wird. Liest jemand Psalm 132, Vers 13?
Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte.
Noch Vers 14.
Dies ist meine Ruhestätte für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt.
Jawohl. Also der Herr hat Zion erwählt. Zion ist ein anderer Name für Jerusalem. Dann noch ein Vers, Psalm.
Weil es jetzt ihn, denn ich habe ihn.
Ihn.
Sie müsste es sein.
Nein, ja, das ist nun der Berg Zion.
Ach so.
Ja. Gut, dieser Hinweis. Der Berg hieß Zion, an dessen Südabhang die Stadt Jerusalem lag. Und darum wird ist es quasi austauschbar, man kann sprechen über sie, Jerusalem, das ist die Stadt, oder über ihn, das ist der Berg Zion.
Fas pro toto.
Nein, es ist einfach austauschbar. Entweder
man nimmt einen Teil von Jerusalem, der Berg Zion.
Nein, Jerusalem ist ein Teil vom Berg Zion. Jerusalem als Stadt zur Zeit von David war kleiner. Das war nur ein Städtchen am Südabhang des Berges Zion. Der Berg Zion geht im Norden stark hinauf, das ist die Spitze ist dann der Fels in der Oma-Moschee und da gibt es einen langen Südabhang. Und auf dem Südabhang lag Jerusalem. Also in dem Sinne, der Berg Zion ist flächenmäßig größer als die Stadt. Also darum er, der Zionsberg, oder sie, Jerusalem. Und man kann sich fragen, warum haben eigentlich die Kanaaniter Jerusalem nicht auf die Bergspitze gebaut? Strategisch wäre das das Beste, oder? Man baut die Stadt auf die Bergspitze. Aber es hat einen besonderen Grund. Die Gichon-Quelle, das ist eine ganzjährige Quelle bei Jerusalem, die liegt praktisch unten im Kidron-Tal. Also das Kidron-Tal liegt zwischen dem Berg Zion und dem Ölberg. Die Gichon-Quelle, die ist eine ganzjährige Quelle, die bis zu 50.000 Liter pro Stunde liefern kann. Nicht schlecht, oder? Jetzt, von der Quelle her, hätte man Jerusalem eben im Tal unten bauen müssen. Aber das wäre ja militärisch ein totaler Unsinn. Und darum musste man eine Optimierung vornehmen. Möglichst nahe bei der Quelle, aber doch nicht im Tal. Und darum wurde Jerusalem auf den Südabhang gebaut. Dadurch blieb aber die Bergspitze frei. Und dort hatte ein Kanaaniter, ein Jebusiter, Ornan, eine Tenne. Und davon lesen wir in der Geschichte von David, dass David, als er die Stadt schon erobert hatte, ging er zu diesem Ornan und wollte ihm die Tenne abkaufen. Und er sagte, nein, nein, das kannst du gratis haben, das schenke ich dir. Nein, um volles Geld. Und er hat dann bezahlt mehr als 6 Kilo Gold für die ganze Bergspitze da oben. Und da hat dann Salomo später den Tempel hingebaut. Salomo hat nämlich die Stadt dann weiter ausgebaut, bis nach Norden, bis auf die Bergspitze und hat den Tempel oben drauf gesetzt. Aber eben wie man sieht, die Kanaaniter hätten natürlich die Bergspitze verbaut, wäre die Quelle nicht unten gewesen. Und in der Vorsehung Gottes ist die Bergspitze frei geblieben, indem eben die Quelle unten war und die Kanaaniter nur am Südabhang gebaut haben. So war das alles frei für den späteren Tempel.
Roger, die Jebusiter, die ja der David da besiegt hat, ist das ein Stamm von den Hebitern oder wie soll ich das verstehen?
Also die Jebusiter sind ein Stamm der Kanaaniter. Kanaaniter, das ist der Oberbegriff.
Ja.
Und die Kanaaniter bestehen aus verschiedenen Stämmen, eben wie Heviter und Jebusiter und so weiter. Aber die Hethiter selber sind keine Kanaaniter, denn das sind Indoeuropäer. Während die Kanaaniter, die stammen von Ham ab, das sind Hamiten. Die Hethiter sind Japhetiten. Also die sind näher mit den Europäern verwandt als mit den Kanaanitern.
Danke.
Darum Hethitisch, man kennt jetzt auch die Sprache, ist eine indoeuropäische Sprache. Während die Kanaaniter, die haben Hebräisch gesprochen. Eine semitische Sprache. Gut, noch eine Frage. Also, Gott hat Zion erwählt. Dann noch eine Stelle aus Samuel, schlagen wir auf. Zweite Samuel. Das letzte Kapitel. Da findet man den Propheten Gad, der David den Auftrag gab, dort bei der Tenne Ornans einen Altar zu bauen. Liest jemand 2. Samuel 24, Vers 18.
Gad kam zu David an jenem Tag und sagte zu ihm, geh hinauf, errichte dem Herrn ein Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna. Und da ging David hinauf nach dem Wort Gads, ganz wie der Herr geboten hatte. Und Arauna blickte hinaus und sah den König und seine Knechte zu sich herüberkommen.
Ja, das reicht. Also hier, Arauna oder Ornan, das ist der gleiche. Da hat also Gad, der Prophet David, den göttlichen Auftrag gegeben. Da muss der Altar hin. Der Altar stand also genau bei der Tenne. Ist noch wichtig zu wissen, Tennen hat man im Altertum immer etwas unterhalb von der Bergspitze gemacht. Nämlich als gewissermaßen als Schutz, wenn da der Wind durchgeht durch die Tenne, damit auch, wenn das Korn mitgenommen wird, dass es so quasi noch einen Schutz gibt. So quasi wie ein Schutzwall. Also, der Altar war nicht auf der Bergspitze. Und das ist interessant darum, weil das Allerheiligste, das wurde später auf die Bergspitze gebaut. Also auf diesen Fels, der heute in der Oma-Moschee steht. Während der Altar war ein bisschen unterhalb. Der steht also gerade östlich außerhalb der Oma-Moschee. Wäre sein Standort. Nun, wie gesagt, Gott hat also Jerusalem, Zion, erwählt. In Psalm 87 heißt es sogar, dass Gott diese Stadt mehr liebt als alle anderen Städte. Können wir das auch noch aufschlagen? Psalm 87, Vers 3. Oder 2 und 3. Wer ist dran?
Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes.
Ja, oder Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. Ja. Also das ist die geliebte Stadt Gottes, Jerusalem, Zion. Und das sehen wir hier dargestellt in Ezekiel 16, Gott macht ein Ehebündnis mit dieser Stadt. Nämlich da, als Jerusalem also groß und schön geworden war, das war die Zeit der Liebe. Und da lesen wir in Hesekiel 16, 8 am Schluss, und ich schwur dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, der Ewige. Und du wurdest mein. David hat Jerusalem dann zur Hauptstadt des Reiches Israel, der 12 Stämme, erhoben. Ist auch interessant, die Lage ist eigentlich relativ zentral. Oder wenn über ganz Israel gesprochen wird im Alten Testament, dann wird gesprochen über von Beersheba bis Dan. Oder von Dan bis Beersheba. Ja? Das sind so die beiden die Extrempunkte. Und so liegt Jerusalem so zwischendrin. Das heißt, für alle 12 Stämme möglichst gut erreichbar. Und nach dem Tod Salomos wurde ja das Reich Israels gespalten. Und im Nordreich der 10 Stämme, da herrschte in Samaria, herrschten dann vor allem in Samaria die Könige des 10-Stämme-Reiches. Und der erste dieser Könige, Jerobeam, hat dann sich gesagt, oh, wenn meine Leute dauernd nach Jerusalem gehen ins Südreich, dann werden die sicher bald mal von mir abfallen. Und darum hat er dann möglichst gut erreichbar für die 10 Stämme ein Heiligtum gemacht, ein Ersatzheiligtum in Dan und in Bethel. Aber, wie gesagt, ursprünglich, Gott wollte die Einheit des Volkes und so war Jerusalem so geografisch gesetzt, dass es gut erreichbar war für alle 12 Stämme. Und die Grenze verlief übrigens nach Josua. Das haben wir damals gesehen, als wir Josua studiert haben, verlief so den Berg Zion hinauf, und zwar zwischen dem eigentlichen Tempelhaus auf der Bergspitze und dem Ort des Altars zwischendurch. Also der Altar war schon im Stammesgebiet von Juda, während das Tempelhaus im Stammesgebiet von Juda war. Das darum, damit kein Stamm sagen kann, wir sind die... Habe ich es jetzt falsch gesagt?
Ja,
Juda. Nein, der Altar stand im Gebiet von Juda und das Tempelhaus in Benjamin. Ja. Damit kein Stamm sagen kann, wir sind die, die Anrecht haben auf die Hauptstadt. Eben, das sollte die Stadt sein für alle 12 Stämme. Übrigens noch interessant ist der Ausdruck in Hesekiel 16, Vers 8. Und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe. Die Zeit der Liebe. Im Hohen Lied von Salomo findet man viermal einen Refrain. Dreimal einen Refrain, der das Lied dann in vier große Strophen zerteilt. Wir können mal diesen Refrain kurz aufschlagen. Das ist ja ein Liebeslied von einem verheirateten Paar. Das Hohe Lied von einem jung verheirateten Paar. Und da heißt es, zum ersten Mal kommt der Refrain vor in Kapitel 2, Vers 7 im Hohen Lied. Kann das jemand vorlesen?
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt.
Ja, ist ein eigenartiger Refrain, oder? Also jedenfalls, die Töchter Jerusalems werden hier beschworen durch die geliebte Sulamit, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes. Beides sind Tiere, die auf kleinste Geräusche reagieren und aufgeweckt werden. Also seid ganz, ganz still, ganz, ganz leise. Und ich bitte euch, ich beschwöre euch, dass ihr die Liebe nicht weckt, bis es ihr gefällt. Das heißt, die Liebe oder die Liebesfähigkeit, die Fähigkeit, in eine feste Beziehung zu treten, die setzt eine Entwicklung voraus. Eine normale Entwicklung. Und man kann das, die Entwicklung stören, indem man diese Gefühle schon in einem früheren Alter weckt, wo aber der Entwicklungsstand noch nicht so weit ist. Und das ist eigentlich für unsere Gesellschaft eine unwahrscheinlich wichtige Beschwörung. Denn das ist ja gerade eines dieser Dinge, die verheerende Konsequenzen hat für unsere Gesellschaft, dass bereits Kindern diese Dinge geweckt werden, obwohl sie in der psychischen Entwicklung gar nicht so weit sind. Und so sehen wir, Jerusalem hat sich in dem Sinn normal entwickelt und dann, sie war groß und es kam die Zeit der Liebe. Das musste man nicht künstlich wecken oder heraufbeschwören, sondern das kommt in der normalen Entwicklung von selber. Und darum sagt Sulamit, aber bitte weck die Liebe nicht auf, bis es ihr gefällt. Eben bis der Stand erreicht ist, wo das in der psychologischen Entwicklung eben angemessen ist. Also nur nebenbei. Das ist ein großes Problem. Und dann gibt es auch keine normale, gesunde sexuelle Entwicklung. Das ist klar. Aber da haben wir, deine Zeit war die Zeit der Liebe. Was man auch noch sehen kann, hier im Alten Testament spricht Hesekiel über den Ehebund. Ich trat in einen Bund mit dir und du wurdest mein. Manchmal gibt es Leute, die haben so idealistische Vorstellungen. Ja, wahrscheinlich das mit dem Standesamt und so, das ist alles eine viel spätere Erfindung. Früher haben die, ja, irgendwie haben die einfach so, ja, zusammengelebt. Das ist ja ganz normal. Aber wir sehen, nein, man hat der Ehe war immer ein Bündnisschluss. Natürlich, das Standesamt, wie das jetzt in Deutschland und in der Schweiz ist, das ist eine bestimmte Erfindung, aber nicht das, dass die Ehe geschlossen wird durch einen Bund. Bei uns ist es also so, dieser Bund kann nur geschlossen werden vor einem Standesamt, aber in anderen Ländern ist das so, dass bestimmte Personen haben juristische Autorität, um die Ehe zu schließen. In gewissen Ländern können das auch Pfarrer oder Pastoren sein. Bei uns ja nicht. Bei uns kann ein Pfarrer nicht eine rechtliche Ehe schließen. Die Autorität hat man nicht. Aber das ist von Land zu Land verschieden und ist eigentlich gleich, wie das geht. Hauptsache, es ist effektiv ein Bündnis. Und das sehen wir also hier alttestamentlich, das ist ganz normal. Vielleicht noch eine Stelle dazu im Propheten Malachi. Der ist geschrieben worden um 400 vor Christus. Malachi 2, Vers 14. Da macht Gott Israel Vorwürfe. Wer liest das? 2, Vers 14.
Und ihr sprecht, warum? Weil die Hochverzeugung gewesen ist zwischen dir und dem Weibe deiner Jugend, an welchem du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Genossin und das Weib deines Bundes ist.
Ja, also da wird Vorwürfe gemacht wegen Ehebruch und Ehescheidung. Und Gott sagt, ich bin Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Und dabei ist sie doch deine Genossin, die Frau deines Bundes. Auch da wird wieder ganz deutlich, es geht um einen Bundesschluss. Das ist die Ehe. Und man wusste auch in der Antike ganz genau den Unterschied zwischen Ehebündnis und Konkubinat. Der Herr sagt doch der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, ruf doch mal einen Mann noch herbei. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Du hast das recht gesagt. Du hast keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Die war also 5-mal verheiratet und jetzt lebte sie in einem Konkubinatsverhältnis. Und der Herr sagt, ja, das ist richtig, du hast keinen Mann. Denn er ist nicht dein Mann. Also da wusste man ganz genau den Unterschied zwischen Konkubinat und Eheschluss. Ich gebe schnell die Stelle an, für die, die gerne schreiben. Das ist Johannes 4, Vers 16 bis 18.
Wie ist denn das zu verstehen? Es gibt doch im Neuen Testament, ich weiß nicht genau, wo es steht, die Stelle, wo vor Hurerei gewarnt wird, dass es eine besonders schlimme Sünde sei, weil... Ja. weil Frau und Mann eben eins werden bei der sexuellen Vereinigung.
Ja.
Auch außerhalb der Ehe.
Ja.
Also zumindest wird da auch eine Beziehung eingegangen, die dann quasi Ewigkeitscharakter hat, sozusagen.
Ja, wir können die Stelle schnell aufschlagen. Das ist 1. Korinther 6. Liest du mal Vers 15, ja.
Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein.
Ja, genau. Also, das ist natürlich so, dass durch die sexuelle Vereinigung gibt es eine Verschmelzung von zwei Menschen. Aber diese Verschmelzung hat keinen Wert als Ehe vor Gott. Und darum wird gewarnt, ja, das geht doch nicht, eine solche Beziehung einzugehen, denn es ist wirklich eine Vereinigung. Gewissermaßen, man wird ein Körper. Aber wenn wir zum Beispiel schauen, die Geschichte von Rahab, der Hure in Jericho, die hat dann später einen Israeli geheiratet. Und aus dieser Linie ist sogar der Messias gekommen. Die hat also nichts mehr zu tun gehabt mit den früheren Leuten. Gut, man könnte natürlich auch sagen, die sind alle dann umgekommen in der Zerstörung von Jericho. Aber auch sonst in der Bibel sieht man nie, dass quasi die Verbindung mit einer Hure, dass das irgendwie ein Bündnischarakter hätte vor Gott. Darum kann die Vereinigung kann immer nur nachträglich die Bestätigung sein von einem juristischen Bundesschluss. Ja,
Bruno? Eben, es wird ja noch gesagt, da in 1. Korinther 6, Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist und es steht nicht ein Fleisch?
Ja, das stimmt.
Es wird dann nur zitiert aus 1. Mose
2,
zum anzuzeigen, dass es etwas Ähnliches ist, aber es ist nicht dasselbe, oder?
Ja.
Also nicht ein Fleisch. Es wird noch eine Unterscheidung gemacht.
Genau.
Aber im Zusammenhang mit Abraham ist doch so, dass seine Samen weitergehen in dem Kind seiner zweiten Frau oder der Magd seiner Sarah.
Ein Hagar. Ja. Hagar, ja.
Mit der hat er doch formal dann also auch keinen Bund geschlossen.
Doch, doch. Das wird oft so gemeint, dass das quasi wie eine außereheliche Beziehung war. Nein, das war ein Ehebündnis. Und zwar, 1. Mose 16 ist das. Vers 3. Lesen Sie gerade mal.
Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau.
Ja, ihm zur Frau. Das war also ein Ehebündnis.
Eingeleitet von der...
Ja, das war ja initiiert, das war ja die Idee von Sarah. Die hat sich ja gesagt, ja, schau mal, Abraham, Gott hat uns verheißen, wir bekommen ein Kind. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen anders gemeint, als wie wir das immer verstanden haben. Wahrscheinlich soll das nicht bedeuten, dass ich das Kind bekomme, sondern dass du deine Magd heiratest und dann wird das Kind mir zugerechnet. Und es gibt tatsächlich, haben wir ausgegraben in Nuzi, im Nahen Osten, Tafeln aus dieser Zeit, 2. Jahrtausend vor Christus, wo das üblich war unter diesen Völkern im Nahen Osten, die Meinung, dass ein Herr heiratet eine Sklavin und das Kind der Sklavin wird dann der Herrin zugerechnet, als wäre es ihr Kind. Und so hat Sarai also die Idee gehabt, du, schau mal, vielleicht ist es ein bisschen anders gemeint, so wie das eben Gebrauch ist. Und darum hat sie quasi die Zweitehe
ihres Mannes
initiiert, ja. Und das war natürlich total falsch, denn man sieht nachher, nach diesem Kapitel, dass Gott 10 Jahre nicht mehr mit Abraham geredet hat. Und aus dieser Verbindung ist der Ismael entstanden. Und Ismael, von ihm stammt Mohammed ab. Und der ganze Konflikt des Islam mit dem Judentum heute kommt aus dieser Ehe heraus. Obwohl allerdings Gott gesagt hat, dass aber Ismael soll nicht der Erbe sein. Und trotzdem, die Islamisten, die kämpfen gewissermaßen darum, dass das Erbe von Isaak, dass sie das bekommen sollten. Und da geht es um das ganze Land Israel. Sie sagen, das gehört uns. Das gehört nicht dem Erben. Sie sagen, wir sind die Erben. Oder jetzt das Zentrum davon ist Jerusalem und der Tempelberg. Sie sagen, das gehört uns. Und ausgerechnet auf dem Tempelberg, ausgerechnet da, wo das Allerheiligste war, wurde eine Moschee hingepflanzt. Das ist der Anspruch von Ismael auf das Erbe von Isaak. Und das alles ist ausgelöst durch diesen Fehltritt von Abraham. Beziehungsweise seine Frau, die gedacht hat, du schau, vielleicht müssen wir das mit, ist das ein bisschen anders gemeint, als wie wir Gottes Wort immer verstanden haben. Ja, es ist Zeit für Pause. Machen wir 20 Minuten Pause und fahren dann hier weiter. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei dem Bundesschluss. Und wir haben nun gesehen, dass also mit David Jerusalem zur Stadt Gottes wurde. Die Hauptstadt Israels, und Salomo hat dann die Stadt zur höchsten Schönheit und Blüte geführt. Und das wird eigentlich hier so wunderbar beschrieben in Bildersprache ab Vers 9. Und ich badete dich in Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit buntgewirktem und beschuhte dich mit Seekuhfellen. Und ich umwand dich mit Byssus und bedeckte dich mit Seide. Und ich schmückte dich mit Schmuck. Ich legte Armringe an deine Hände und eine Kette um deinen Hals und legte einen Reif in deine Nase und Ringe in deine Ohren und setzte eine Prachtkrone auf dein Haupt. Und so wurdest du mit Gold und Silber geschmückt und deine Kleidung war Byssus und Seide und buntgewirktes. Du aßest Feinmehl und Honig und Öl und du warst überaus schön und gelangtest zum Königtum. Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meine Herrlichkeit, die ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr, der Ewige. Das ist das salomonische Jerusalem, das so prächtig ausgebaut worden war. Und Gott sagt, denn sie war von der Schönheit, denn sie war vollkommen durch meine Herrlichkeit. Nun, diejenigen, die von Anfang an dabei waren mit Hesekiel, was bezeichnet in Hesekiel der Ausdruck die Herrlichkeit Gottes? Schechina. Die Schechina. Genau, die Schechina, diese wunderbare Wolkensäule und nachts Feuersäule, die kam ja in den salomonischen Tempel hinein. Und das war gewissermaßen das Prachtstück oben auf dem Berg, ja? Der Bergspitze oben, über dem Allerheiligsten, war die Schechina. Und Jerusalem wurde also zum Begriff für die ganze alte Welt. Salomo und David, die haben ja das Reich ausgedehnt bis an den Euphrat hinauf. Also über große Gebiete von Libanon und Syrien bis zum Euphrat. Und auch über große Gebiete des heutigen Jordanien. Das war Israel.
Also gibt es eine Stelle, die das zeigt, dass die Wolke in den Tempel eingezogen ist? Ich glaube, ja.
Ja, natürlich. Ich habe gedacht, das sei automatisch genügend klar. 1. Könige 8. Da findet man die Vollendung des Tempels. Liest du gerade Verse 10 und 11?
Ja. Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus Jehovas. Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen und den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit Jehovas erfüllte das Haus Jehovas.
Ja,
danke.
Da haben wir die. Und wir haben ja das gelesen in Hesekiel 8 bis 11, wie dann die Schechina weggegangen ist, kurz vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 586 vor Christus.
Aber ich habe mal eine Frage, wenn die Schechina das ganze Heiligtum ausfüllte, einmal im Jahr durften doch die Priester ins Heiligtum.
Fahren Sie weiter, ja.
Was war dann? Also sie konnten ihren Dienst nicht tun wegen der Wolke.
Ja, es war also so, dass die Wolke hat das ganze Haus erfüllt, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Das war gerade am Anfang. Das war bei der Stiftshütte genauso. In 2. Mose 40, wo die Schechina auf die Stiftshütte kommt, wird auch die ganze Stiftshütte erfüllt und man konnte nicht hineingehen. Aber dann, gewissermaßen, war die Wolke dann über dem Allerheiligsten. Und es war eine Lichterscheinung zu sehen im Allerheiligsten zwischen den Cherubim. So sieht man das in Psalm 80, wo es heißt, können wir das kurz aufschlagen? Psalm 80, Vers 2. Je nach Verszählung ist es auch Vers 1. Wer liest den Vers?
Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf dem Cherubin, strahle hervor.
Ja, der du thronst zwischen oder auf den Cherubim, strahle hervor. Das ist dieses Hervorstrahlen zwischen den Cherubim der Bundeslade. Ja, also so erreichte Jerusalem im 10. Jahrhundert vor Christus ihren Höhepunkt an Schönheit. Aber wir wissen, am Ende seines Lebens fiel Salomo von dem einen Gott ab. Und die weitere Geschichte des Südreiches, die weitere Geschichte Jerusalems, war gekennzeichnet von Götzendienst und Abfall. Und darum, ab Vers 15 beginnt dann diese Trauerrede, aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jeden Vorübergehenden. Und so haben sie kanaanitischen Götzendienst hineingenommen oder auch von den Assyrern und den Babyloniern Religionselemente übernommen. Das große Stichwort, könnte man sagen, war Synkretismus. Synkretismus, das ist Religionsvermischung. Man hat also aus allen möglichen Kulten hat man herbeigeholt. Es war nicht so, dass man nicht mehr über Yahweh, den Gott Israels, sprach, aber man hat das vermischt, durchmischt mit anderen Religionen und hat auch eben ganz Jerusalem mit Götzenbildern erfüllt. Sogar Manasse hat sogar in den Tempel den Götzendienst eingeführt. Das haben wir ja alles sehr eindrücklich schon gesehen in Hesekiel 8, welche Gräuel da im Tempel begangen wurden, wo Gott sagt, jetzt muss ich mit Jerusalem ein Ende machen. So wird das also hier ganz ausführlich und schockierend beschrieben, diesen Abfall von Gott. Aber es ist interessant, wie Abfall von Gott so schnell Hand in Hand geht mit Unmoral. Und das ist ja auch heute so. Ich meine, die sexuelle Revolution, die wäre nicht denkbar gewesen, sagen wir, in der Zeit der Reformation. Da brauchte es zuvor eine breit angelegte Abwendung von Gott und seinem Wort. Zuerst musste die Autorität der Bibel bestritten werden, erst dann konnte eine sexuelle Revolution überhaupt stattfinden. Und so sehen wir, wie Abfall von Gott eben Hand in Hand geht mit Unmoral. Und das sehen wir eben auch da bei Jerusalem. Und zwar hat Jerusalem begonnen, eben auf verschiedene andere zu vertrauen, anstatt auf den Herrn. Zum Beispiel in Vers 26, du hurtest mit den Söhnen Ägyptens, deinen Nachbarn, also das sich ausstrecken nach Ägypten, dann weiter nach Assyrien, das war die große Weltmacht damals, bis die Babylonier kamen. In Vers 28, und du hurtest mit den Söhnen Assurs. Und die Assyrer wurden dann durch die Babylonier erobert, und darum haben wir Vers 29, und du mehrtest deine Hurerei nach dem Krämerland Chaldea hin. Das sind die Babylonier, die Chaldeer. Und interessant, genau die haben dann schlussendlich den Zusammenbruch Jerusalems gebracht. Die Babylonier haben im Jahr 586 Jerusalem zerstört. Aber von der Prophetie von Hesekiel aus war das noch zukünftig. Das stand unmittelbar voraus. Und Hesekiel erklärt, warum nun Jerusalem eben von Gott gerichtet werden muss. Lesen wir zum Beispiel Vers 37. Wer liest nochmals?
Darum, siehe, werde ich all deine Liebhaber sammeln, denen du gefielst, und alle, die du geliebt, mit allen, die du gehasst hast. Ich versammle sie von allen Seiten gegen dich und decke deine Blöße vor ihnen auf, sodass sie deine ganze Blöße sehen. Und ich richte dich nach den Rechtsbestimmungen für Ehebrecherin und Blutvergießerin und bringe meinen Zorn und Eifer über dich. Und ich gebe dich in ihre Hand, und sie werden deinen Hurenaltar zerstören und deine Höhen niederreißen und dir deine Kleider ausziehen und deine prächtigen Geschmeide nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen.
Ja, und so weiter. Also, die, auf die sie vertraut hat, auf die Jerusalem vertraut hat, anstatt auf Gott und denen ihre Religionen sie nachgemacht hat, die werden schlussendlich als Mittel gebraucht, um Jerusalem zu bestrafen. Aber dann wird weiter gesagt, dass Jerusalem eigentlich schlimmer geworden ist als andere schlimme Städte. Da haben wir in Vers 46 die größere Schwester Samaria mit ihren Töchtern, das sind die Tochterstädte. Ja, sieht man. Wir sprechen ja auch von Tochterstädten, oder? Also die Frau Samaria mit ihren Töchtern, die zu deinen Linken wohnt, und dann die schlimme Sodom mit ihren Töchtern, die zu deiner Rechten wohnt. Wie sollen wir das verstehen? Samaria links und Sodom rechts.
Das hat was mit Norden und Süden zu tun.
Ja, was ist links und was ist rechts?
Norden ist links. Nee. Norden links ist Osten. Links ist Süden.
Blick aufs Mittelmeer. Ja, aber
West. Also im Orient, im biblischen Orient, orientiert man sich nach dem Orient. Also, Blick zur Sonne, zum Sonnenaufgang, dann ist das vorne. Der Westen ist hinten, Süden ist rechts und Norden ist links. Also von Jerusalem aus gesehen, mit Blick auf die aufgehende Sonne, ist links, im Norden ist Samaria. Und rechts im Süden lag einst Sodom und ihre Tochterstädte. Und Gott sagt also, dass Jerusalem schließlich schlimmer geworden sei als Samaria. Das war ja die Hauptstadt der götzendienerischen 10 Stämme. Und als Sodom. Das war ja eine der schlimmsten kananitischen Städte, die Gott schon in der Zeit von Abraham zerstörte. Während die anderen Kananiter, die blieben noch Jahrhunderte, bis dann der Auszug aus Ägypten stattgefunden hat und Israel die Kananiter bestraft hatte, von Gottes Seite hier, für ihre Unmoral und ihren Götzendienst und Spiritismus. Aber Sodom war so schlimm, dass Sodom eben schon zur Zeit von Abraham gerichtet werden musste. Jetzt lesen wir aber etwas Interessantes in Vers 53, nämlich, dass es eine Wiederherstellung Sodoms einmal geben werde. Und ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms. Oder man kann übersetzen, ihr Schicksal, das Schicksal Sodoms und ihrer Töchter. Und das Schicksal Samarias und ihrer Töchter. Das heißt also, in der Endzeit soll Sodom und ihre Töchter, das ist Gomorra, Adama und Zeboim, die sollen wieder erstehen. Das ist interessant, oder? Dann interessiert uns natürlich vielleicht auch die Frage, wo lag Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim? Und da gab es noch eine fünfte Stadt in der Ebene unten, Zoar. Das konnte noch vor einigen Jahren niemand so recht sagen. William Albright war ja einer der größten Altorientalisten und Archäologen des 20. Jahrhunderts. Er hat schon in den 20er Jahren Grabungen gemacht auf der Ostseite des Toten Meeres, also ganz unten im Süden. Und da hat man Ruinen entdeckt aus der frühen Bronze, also etwas zur Zeit von Abraham. Aber man hat nur ein bisschen da Grabungen gemacht. Die eigentlichen Grabungen sind dann in den 60er Jahren durchgeführt worden. Nein, das waren europäische Archäologen, nicht Israelis. Die haben schon vor dem Sechstagekrieg dort gearbeitet. Das ist jordanisch, oder? Und ans Licht sind gekommen 4 verbrannte Städte aus der frühen Bronze. Und zwar mit Ascheschichten bis zu 2 Meter dick. Und man konnte, vor allem bei den Gräberfeldern, konnte man zeigen, dass das Feuer offensichtlich von oben gekommen ist und durchgebrannt hat und nicht von der Seite. Das ist noch erstaunlich, oder? Weil bei Krieg in der Antike kam das Feuer normalerweise von der Seite und nicht von oben. Die hatten ja keine Luftwaffe. Aber das Feuer kam von oben. Leider hat man bis heute keine Inschriften gefunden. Also wo Inschriften stehen würde, das ist Sodom, das ist Gomorra und so weiter. Aber 5 Städte hat man ausgegraben dort und 4 sind verbrannt. Schade, oder? Es waren ja 5 Städte in der Ebene bei Abraham. Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar. Warum nur 4?
Weil eine nicht verbrannt wurde, weil dort ja dahin geflohen ist. Steht ja.
Ja. Nach Zoar ist doch geflohen. Und da hat Gott die Stadt noch verschont. Ja, es müssten 4 sein. Und eine weitere nicht verbrannt ist, aber auch dort unten. Das passt genau. Ja, das ist schon erstaunlich. Und das kommt, in den 60er Jahren kommt das ans Licht. Und was ist in den 60er Jahren geschehen? Da war doch die sexuelle Revolution in Amerika, Nordamerika und Europa. Und genau in dieser Zeit kommt Sodom wieder in Erinnerung mit der ganzen Ascheschicht von 2 Metern. Dazu eine Stelle aus 2. Petrus 2. Vers 6. Wer liest das?
Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden.
Jawohl. Also die Einäscherung von Sodom und Gomorra sollte ein Beispiel sein für Menschen, die später gottlos leben. Will sagen, in Unmoral leben. Schrankenlose Sexualität. Und genau in den 60er Jahren kommen diese Aschenschichten ans Licht. Ich denke mir schon recht interessant. Also Archäologie ist nicht nur einfach so Zufall. Ja, und Da verkündet Gott, es gibt allerdings für Sodom und Gomorra eine Wende. In der Endzeit sollen diese Städte dann wieder aufleben. Und das wird auch hier verheißen für Gomorra, für Samaria, was sage ich, für Samaria.
Ist das denn schon angefangen? Denn wir denken ja immer, es ist schon Endzeit, wenn wir uns angucken, was alles passiert in der Welt.
Ja gut, Endzeit ist immer ein, ist ein, ist eine Zeitspanne. Ja. Ich meine, wann will man die Endzeit ansetzen? Die Bibel verbindet die Endzeit mit der Rückkehr des jüdischen Volkes aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter. Und die erste moderne Einwanderungswelle hat stattgefunden 1882. Also eigentlich müsste man über Endzeit schon sprechen ab dem 19. Jahrhundert. Natürlich, im Blick auf 2000 Jahre ist diese Zeitspanne von schon mehr als 100 Jahren ist eine relativ kurze Zeit, kurze Periode, ja. Nicht wahr? Im Jahr 70 war die Zerstörung Jerusalems, der Untergang des Judenstaates und dann haben wir die lange Zerstreuung und jetzt die Rückkehr. Aber in dem Sinn sind wir also offensichtlich nicht mehr einfach so am Anfang der Endzeit, sondern in einem fortgeschrittenen Stadium. Und zwar so fortgeschritten, dass wir heute schon quasi hautnah den Kampf um Jerusalem und den Tempelberg erleben. Ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen in Jerusalem gewesen. Also gerade in der Zeit, wo man da die Bilder gesehen hat am Fernsehen. Das erleben wir jetzt heute hautnah. So wie Zacharja sagt, ich will Jerusalem zu einem Taumelbecher machen für alle Völker ringsum. Ich kann das kurz aufschlagen. Zacharja 12. Ein Taumelbecher ist eine Schale mit Alkohol. Wer davon trinkt, verliert das objektive Denken. Und wenn man die sieht, wie die toben, und es geht um ein Toben, man will den Juden den Tempelberg wegnehmen, dann sieht man, die sind betrunken. Zacharja 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Alle Völker ringsum. Und so, das sehen wir heute. Aber Gott verspricht auch eine völlige Erlösung und die Wende des Schicksals von Jerusalem hier. Liest nochmals jemand Vers 60. Ezekiel 16, 60.
Ich will an meinen Bund denken, den ich mit dir in den Tagen deiner Jugend geschlossen habe. Und ich will dir einen ewigen Bund aufrichten.
So, also dieser Bund, den Gott vor 3000 Jahren mit dem jungen Jerusalem eingegangen war, den hat er nicht vergessen. Er sagt, ich will diesen Bund, an diesen Bund will ich denken. Das heißt, dieser Bund war, Gott hat Jerusalem auserwählt als Hauptstadt Israels. Und ist das nicht interessant? Heute werden die Völker in aller Welt aufgefordert, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Akzeptiert ihr den Bund, den Gott mit Jerusalem gemacht hat, vor 3000 Jahren oder nicht? Ja, und davon hängt es ab, wo man die Botschaft hinplatziert. Ist es in Tel Aviv oder in Jerusalem? Die Völker müssen einfach zu dieser Frage Stellung nehmen. Aber Gott sagt, dieser Bund, obwohl er in den Tagen deiner Jugend geschlossen war, ich will daran denken. Ist für ihn nicht vorbei. Und viele denken ja 3000 Jahre und das ist vorbei. Wir müssen uns nur mit heutigen politischen Vorgängen beschäftigen. Aber eine Politik, die nicht aufgebaut ist auf der Geschichte, das ist eine Politik, die kurzsichtig ist und darum nie langfristig eine Lösung bringen kann. Aber das ist also schon eindrücklich. Gott sagt, ich denke an diesen Bund. Dieser Ehebund ist nicht vorbei. Und dann Vers 60 am Schluss sagt noch, ich will dir einen ewigen Bund errichten. Jetzt kommt noch ein neuer Bund dazu. Was ist dieser ewige Bund?
Das neue Reich mit Christus.
Das? Einen ewigen Bund. Was ist der ewige Bund mit Jerusalem? Wie? Für immer? Ja, aber erkennen wir diesen ewigen Bund? Aber ein Bund. Es geht um einen Bund. Was ist dieser ewige Bund? Was beinhaltet der?
Ewiges Leben.
Ja, das ist ein Teil davon. Aber wie heißt dieser Bund?
Der neue Bund nach Jeremia 31.
Ja, das Neue Testament. Ja. Testament heißt ja Bund. Wir nennen die Bücher im zweiten Teil der Bibel das Neue Testament, weil Jesus Christus durch seinen Tod und durch sein Blut einen neuen Bund, ein neues Testament geschlossen hat. Er sagt auch beim Abendmahl, dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Das ist das Neue Testament. Und Gott wird mit Jerusalem einen neuen Bund errichten. Aufgrund des Blutes des Erlösers, das vor den Toren Jerusalems auf den Golgatha-Felsen geflossen ist, vor 2000 Jahren. Das bringt jedem Glaubenden Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben, wie Sie gesagt haben. Und für Jerusalem wird dasselbe Kreuz von Golgatha wird bewirken, dass Jerusalem einmal eine freie Stadt sein wird. Und sogar die Hauptstadt des Messias, die Hauptstadt der Welt. Also dieser ewige Bund kommt dazu. Mit dem Bund vor 3000 Jahren war Jerusalem die Hauptstadt Israels. Und mit dem neuen, ewigen Bund wird Jerusalem die Hauptstadt der Welt. Aber auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus Christus. Lesen wir vielleicht diese Stelle aus Matthäus 27, um das gut festzunageln. Dieser neue Bund. Matthäus 26, da haben wir die Einsetzung des Abendmahls. Vers 27, Bruno.
26, Vers 27,
ja.
Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinket alle daraus, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Ja, da haben wir diesen neuen Bund. Das, der Jesus hat beim Passamahl, da gab es ja vier verschiedene Weinkelche. Den dritten Kelch, der heißt auf Hebräisch Kos Bracha, der Kelch der Segnung. Den hat er genommen und hat daraus den Abendmahlskelch gemacht. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 10, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das ist der Kelch der Segnung, der Kelch, der spricht von einem neuen Bund in dem Blut des Messias. Und dieses Blut ist geflossen vor den Toren Jerusalems. Und aufgrund dieses Bundes wird Jerusalem wieder zu seiner Herrlichkeit zurückkehren. Jerusalem ist noch nicht zurückgekehrt. Im Sechstagekrieg, gut, da wurde Jerusalem wieder vereinigt. Aber die Orthodoxen laufen immer noch in schwarzen Gewändern herum. Warum laufen die sogar in der größten Sommerhitze in schwarzen Gewändern mit schwarzem Hut herum? Ganz einfach, solange Jerusalem nicht erlöst ist, können wir nicht andere Kleider tragen. Das sind die Kleider der Trauer über das Schicksal Jerusalems. Ja, und wenn man sie sieht an der Klagemauer beten, weben, das kommt vom Weben der Opfer im Tempel früher, und sie beten tagtäglich dreimal um die Befreiung Jerusalems und um den Bau des Tempels. Die können nicht weiße Kleider tragen, solange Jerusalem nicht befreit ist. Aber hier haben wir die Verheißung, es kommt, Gott gedenkt an seinen Bund mit Jerusalem und er wird einen ewigen Bund mit Jerusalem errichten. Lesen wir noch weiter, Vers 61, was dabei aber noch geschehen muss.
Selbstkritik. Du wirst an deine Wege denken und dich schämen, wenn du deine Schwestern zu dir nimmst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern gebe, aber nicht wegen deines Bundesverhaltens. Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und den Mund nicht mehr öffnest wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr, Herr.
Ja, also, aber Jerusalem muss Buße tun. Genau. Und du wirst dich deiner Wege, du wirst deine Wege gedenken und dich schämen. Und wo haben wir das große Bußkapitel Jerusalems? Das ist Zacharja 13. Wenn das geschieht, dann kommt der ewige Bund für Jerusalem. Zacharja 12, Vers 10. Also, das ist genau in dem Kapitel, wo ich vorhin gelesen habe. Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und jetzt Vers 10.
Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad Rimmon in der Ebene von Megiddo war. Und das Land wird klagen an jedes Geschlecht, besonders das Geschlecht des Hauses Davids besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht Schimis besonders und die Frauen besonders. So auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes besonders und die Frauen besonders.
Ja. Also, Gott sagt in Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist die Wiederkunft Christi. Der Messias steht vor ihnen und sie sehen seine durchbohrten Hände und seine durchbohrte Seite. Und dann werden sie alle wehklagen. Und es wird eine Wehklage sein in Jerusalem. An jedem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein. Und dann am Schluss, am Anfang von Vers 12, und wehklagen wird das Land. Eine Totenklage um jemand, der lebend vor ihnen steht. Und das steht im Alten Testament. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist ganz, ganz gewaltig. Und es steht sogar im Talmud, im Traktat Sukkah 52a, wird das auf den Messias bezogen, diese Wehklage. Es ist unglaublich. So nahe an der Wahrheit. Ja.
In welcher Zeit ist das Buch Zacharja entstanden?
520 vor Christus. Also es ist zweieinhalbtausend Jahre alt. Wie?
Der Tempel war schon nicht mehr.
Ja, da waren sie gerade dran, den zweiten Tempel zu bauen. Also, das war in der Zeit, hat Zacharja prophezeit. Zu Beginn des zweiten Tempels. Und dann kam, während der zweiten Tempelzeit, kam der Messias. Er wurde durchbohrt und dann wurde der zweite Tempel zerstört. Und seither haben sie keinen Tempel mehr. Ja. Und das ganze Land wird wehklagen. Ein Rabbi in Australien, das hat mir jemand erzählt, der ihn selber gehört hat in seiner Rede, der hat gesagt, wenn der Messias kommen wird, es gibt einen ganz einfachen Weg, um zu wissen, was richtig ist, Christentum oder Judentum. Wenn der Herr Messias kommen wird, wir werden ihn fragen, warst du schon einmal da? Ja, dann wissen sie, wer er ist. Ja? Die werden sofort sehen, ob er schon mal da war. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist unglaublich. So nahe kann man an der Wahrheit sein. Es geht nur um die Frage, war der Messias, der jüdische Messias, war der schon mal da oder nicht? Und das Alte Testament sagt ganz klar, der kommt in zwei Phasen. Einmal wird er durchbohrt und das andere Mal erkennen sie ihn und werden um ihn wehklagen. Und dann wird Gott eben diesen Bund errichten. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten und du wirst wissen, dass ich der Herr bin. Auf dass du eingedenk seist und dich schämest und deinen Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Wir haben den Götzendienst, der zur Zeit Hesekiels im Vordergrund stand, gesehen. Alles wird vergeben. Aber Gott sagt, alles werde ich dir vergeben. Auch das, dass das Blut des Messias in Jerusalem vergossen worden ist. Denn der Hohepriester Kaiaphas hat im Tempel diesen Beschluss des Sanhedrins gefasst, er muss sterben. Und dann wurde der Herr Jesus hinausgeführt zu Pilatus und dann nach Golgatha. Und Gott sagt, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Aber jetzt ist Jerusalem noch nicht erlöst, denn Jerusalem hat ihn heute noch nicht erkannt. Das ist der Punkt. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man an der Klagemauer ist, dass er wieder getrennt gebetet. So wie in Sacharja 13. Die Männer für sich, die Frauen für sich. Haben wir ja gelesen, oder? Die Frauen für sich besonders. Das heißt für sich. Jeder Mensch steht persönlich vor Gott. Aber es wird dort nicht geklagt darüber, dass der Messias durchbohrt worden war. Jetzt bei der Männerabteilung, da gibt es einen Bogen auf der Seite. Da geht man da unten, da beten noch viele dort. Das gehört zur Männerabteilung an der Klagemauer. Und da kommt man unter den Wilsenbogen. Das ist ein gigantischer Bogen von einem Aquädukt, einer Brücke, die war etwa 62 Kilometer lang. Die hat Wasser gebracht von weiter als Bethlehem, über 62 Kilometer. So, obwohl die Luftdistanz wäre 19 Kilometer. Mit einem Gefälle von 1%. Die Wasser gebracht in den Tempelberg für die Reinigung des Altars von all diesen Tausenden von Litern Blut. Über diese Brücke wurde Jesus hinausgeführt und zu Pilatus gebracht. Und da unten habe ich einmal einen orthodoxen Juden gesehen, der hat gebetet und hat den Talit, den Gebetsmantel, über das Gesicht gezogen. Und das ist so symbolisch für Jerusalem. Was geschieht, wenn man den Talit über den Kopf hat? Ist man blind. Und der Apostel Paulus nimmt darauf Bezug auf den Talit in 2. Korinther 3. Vers 14 bis 18 lese ich noch zum Schluss. Da sagt er als Jude im Blick auf seine Brüder, die den Messias nicht erkannt haben. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes, des Alten Testaments, dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus, also durch den Messias, weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es, Israel, aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Er sagt, wir alle aber. Paulus war ein Jude, der den Messias erkannt hat. Und da ist der Talit weg. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Darum sagt auch Paulus in 1. Korinther 11, ein Christ, ein Mann, wenn er betet, soll nichts auf dem Kopf haben. Kein Talit. Keine Bedeckung. Wir aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt. Und das wird kommen für die ganze Stadt Jerusalem. Und dann kommt auch der Segen für Jerusalem. Gibt es bis dahin noch eine Frage?
Ja, bitte. Ja? Welche sind die vier Kelche? Haben die Juden das aus der Bibel oder selber erfunden? Und wie weiß man, dass der dritte, der Kelch der Segnung ist?
Ja, es ist so, der Ablauf der Passafeier zur Zeit des zweiten Tempels hatte so eine bestimmte Ordnung. Und das weiß man aus der Ordnung, weil diese Ordnungen heute noch so eingehalten werden beim Passamahl. Also vielleicht könnten wir ja mal in einer Bibelklasse das Thema der Passafeier durchnehmen, genau wie das abläuft und wie man das dann neutestamentlich alles deuten und erklären kann. Das wäre schon sehr interessant. Ich könnte vielleicht auch Matthias dazu zeigen, zu diesem Thema.
Dann hatten Sie es wahrscheinlich doch aus der Bibel.
Nein, das hat sich im Laufe der Zeit hat sich das so eingebürgert. Aber der Herr hat diese Rituale mitgemacht.
Ja.
Denn man sieht auch, wie er eben diese mehreren Kelche hatten. Und man sieht auch, wie er das alles so mitgemacht hat, wie man es zur Zeit des Zweiten Tempels gemacht hat. Juden haben dann zu Tische gelegen. Das ist eigentlich erst gekommen seit dem Jahr 63 vor Christus. Da sind die Römer einmarschiert in Jerusalem. Und die Römer, die saßen ja nicht zu Tisch, sondern die lagen zu Tisch auf Polstern. Und die Juden haben das übernommen. Und zwar ganz speziell haben sie vorgeschrieben, am Passa soll man zu Tisch liegen. Nicht sitzen. Warum? Weil die Freien, die Römer, die sitzen nicht zu Tisch, das machen nur die Sklaven. Die Freien liegen. Und das Passafest ist das Fest der Befreiung. Also soll man liegen. Das ist das Zeichen der Freiheit. Und der Herr hat das alles so mitgemacht und da liegen tiefe Belehrungen drin. Und wenn man das alles so beachtet, dann versteht man dann zum Beispiel auch, wo Judas saß am Tisch, wo Johannes lag, wo Petrus lag. Judas hatte den Platz nämlich zur Linken des Gastgebers. Das war der Ehrenplatz. Der Herr lag da zu Tisch und dann gab es noch den Oberhelfer, das war Johannes. Ich kann es genau erklären, warum dann er an der Brust Jesu liegen konnte. Das ging ganz natürlich. Und dann, Petrus hatte wohl den allerletzten Platz auf der anderen Seite, beim Triclinium. Die sind so um einen dreiteiligen Tisch ist man da gelegen. Petrus hatte wohl den schlechtesten Platz bekommen. Und dann versteht man auch, warum er dann gesagt hat, Herr, wenn alle sich deiner schämen, ich werde es nicht tun. Ich bin der Beste. Hatte Mühe mit dem letzten Platz. Und Judas hat den allerbesten Platz bekommen und dann auch der Herr hat ihm den speziellen Ehrenbissen gegeben, den er eingetaucht hat. Das bekam der Ehrengast. Den hat er genommen, dann fuhr der Satan in ihn und er ging hinaus. Also das wäre schon mal interessant, so ganz im Detail zu sehen, wie das gegangen ist und wie es im Neuen Testament eben von großer Bedeutung ist. Ja, noch eine Frage zum Schluss. Ja?
Frage, wenn ich richtig weiß, kommt der Jesus Christus wieder, wenn die Zahl der gläubigen Heiden erfüllt ist und wenn die Juden wieder in Israel sind. Und jetzt meine Frage. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem wieder aufkommenden Antisemitismus in Deutschland. Aber gibt es da irgendwie so eine Begründung, wie dass das kommen muss, geschichtlich, damit die Juden, die vielleicht aus Russland kommen, wieder nach Israel zurückgehen? Und wenn ja, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang oder eine Erklärung oder eine Erleichterung für uns oder so einen geschichtlichen Hinweis? Und wenn ja, wie würden dann die amerikanischen Juden wieder nach Israel kommen, denen es ja bestimmt auch schwerfällt, in ihrem Wohlstand Amerika zu verlassen und nach Israel zurückzugehen?
Also vor der Wiederkunft Christi geht nur ein Teil der Juden zurück. Und zwar sehen wir es in Hesekiel 39 am Schluss, erst nach der Schlacht von Gog und Magog, das ist der allerletzte Angriff, wird Gott alle, die übrig geblieben sind, zurückführen ins Land. Aber darum, es ist wichtig, man muss nicht denken, die sollten zuerst kommen und dann kommt Jesus Christus wieder. Nein, nur ein Teil muss zurück und das ist schon längst geschehen. Sind ja 2,5 Millionen sind direkt zurückgekehrt. Aber Ihre Frage hat eigentlich noch mehr umfasst, das wegen dem Antisemitismus. Das hat natürlich eine Rolle gespielt, schon bei den ersten Zionisten, dass man nach Palästina zurückgekehrt ist. Denn die Zaren haben ja die Juden in Russland verfolgt und dadurch entstand die erste Rückkehrwelle 1882. Und dann die Verfolgung durch Hitler und seine Kollaborateure in Europa, dadurch hat es nochmals eine ganz massive Welle gegeben. Das hat eine Rolle gespielt und das wird vorausgesagt in Jeremia 16, Vers 15. Da heißt es, dass in der Endzeit wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Zuerst war die Phase der Fischer. Die Zionisten haben versucht, die Leute, die Juden in aller Welt zu motivieren, nach Palästina zurückzukehren. Mit einem Teilerfolg. Und die Bibel sagt, und danach will ich zu vielen Jägern senden. Dann kam die Nazizeit und die haben sie wortwörtlich gejagt ins Land der Väter zurück. Und dann war der Judenstaat da. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg.
Interessant ist ja, dass ja andere Europäer die Juden gehindert haben nach Palästina, wie es da in
Aber die Verfolgung hat dazu geführt, dass das Juden überhaupt der Wunsch wach wurde, genau, dahin zu gehen. Denn die Juden in Deutschland, die fühlten sich zuerst mal als Deutsche. Das war ja für sie so schlimm, als die Nazis aufkamen, dass sie haben es ja zuerst mal versucht, von der Gesellschaft zu trennen. Das war der erste Schritt. Juden sind nicht gewöhnliche Deutsche, das sind, ja. Das war der erste Schritt und erst danach konnten die nächsten Schritte kommen. Man muss jemand zuerst zu einem Fremdkörper machen, wenn es noch nicht war. Und die haben sich als Deutsche gefühlt und das war für sie so schlimm. Wir haben im Ersten Weltkrieg so mitgekämpft, wir haben uns für Deutschland eingesetzt und jetzt plötzlich sind wir quasi keine richtigen Deutschen mehr. Das war die erste Phase und die haben keinen Wunsch gehabt, zurückzukehren. Und durch dieses Jagen entstand diese Sehnsucht nach dem Land der Väter. Also, der Antisemitismus ist klar vorausgesagt. Und der Herr sagt sogar in der Endzeitrede, Matthäus 24, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und das sagt er den gläubigen Juden in der Endzeit. Und dieser Hass nimmt zu und oft versteckt, denn so offiziell ist ja in Europa Antisemitismus etwas Geächtetes. Aber Anti-Israelismus, das ist hoch im Kurs. Und Anti-Israelismus, das haben wir jetzt gerade so erlebt in den vergangenen Tagen durch die Medien, Anti-Israelismus ist eine spezielle Form von Antisemitismus. Das muss man den Leuten sagen. Die sich rühmen, wir sind keine Antisemiten, wir sind keine Rechtsradikalen, wir sind links. Aber wie die Israel angreifen und in den Schmutz ziehen, das ist Antisemitismus. Und da gilt natürlich das Wort, das der Herr zu Abraham gesagt hat, 1. Mose 12. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also wer das auserwählte Volk flucht, ungerecht herabmacht, der kommt automatisch unter den Fluch Gottes. Ja, es ist Zeit, wir sollten zusammen beten.